Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Digitalisierung, Innovation, gesellschaftlichem Wandel und mit der Frage, was wir aus der Vergangenheit lernen müssen, um die Zukunft besser zu verstehen. Er ist Wirtschaftshistoriker und wir sprechen darüber, warum die Parallelen zwischen Industrialisierung und digitalem Wandel so frappierend sind, was sich wiederholt und was diesmal definitiv anders laufen muss. Ein Gespräch über Geschichte, Transformation und die großen Linien hinter dem technologischen Fortschritt. Mein Name ist Joachim Nareike. Ich suche heute das Gespräch mit Clemens Skibitzky. Herzlich willkommen, lieber Clemens Skibitzky. Vielen Dank, dass Sie da sind. Sie schmunzeln deswegen, weil wir vorher über den Namen gesprochen haben. Und ich hatte mir fest vorgenommen, ihn richtig auszusprechen. Sagen Sie unseren Hörern nochmal ganz genau.
Skibitzky ist aber auch schwierig. Aber wenn man so einen Namen hat, dann ist man einfach gewohnt, sein Leben lang zu buchstabieren. Ist vollkommen egal. Clemens ist völlig falsch. Hallo, Herr Nareike.
Danke für Ihre Zeit. Ich habe viele Sachen über Sie schon ein bisschen recherchiert, mir angeschaut. Fangen wir mit der unspektakulärsten Sache wahrscheinlich an. Sie sind aus Köln. Und Sie sind Fan des 1. FC Köln, das ist korrekt.
Das ist doch nicht unspektakulär. Da hat man alles, was man braucht an Leben, Liebe und Leiden.
Unbedingt. Ich glaube, Liebe und Leiden, das merkt man übrigens auch, wenn man in Köln im Stadion ist. Und ich bin das von Zeit zu Zeit. Als Fan von Eintracht Frankfurt war ich das auch vor einigen Wochen. Ein toller Verein. Ich bin echt immer gern da. Und diese Ups and Downs gehören einfach auch dazu. Und Sie sind treu geblieben. Das finde ich klasse. Bevor wir einsteigen und richtig einsteigen, seit vielen Jahren beschäftigen Sie sich mit den unterschiedlichsten Themen. Digitalisierung habe ich gesehen, Sie begleiten auch Firmen in vielen Bereichen. Sagen Sie doch unseren Hörern mal, was so Ihr Steckenpferd ist, wo Sie am meisten Spaß haben, wenn Sie mit Firmen zusammenarbeiten, wo Sie aber auch den größten Bedarf sehen.
Ja, es ist immer ein bisschen schwierig zusammenzufassen, was ich mache, weil ich war halt Professor für Marketing, Marktforschung. Ich war Unternehmensberater, habe selber ein paar Firmen gegründet, alles im Bereich digitaler Wandel. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass das, was am meisten fehlt oder was ich am besten beisteuern kann, ist eben, neudeutsch würde man sagen, Change Management. Also die Technologie ist ja da draußen, die ist teilweise schon sehr lange da draußen, aber die Menschen müssen ja mitkommen. Und der Mensch, da habe ich dann irgendwann gemerkt, aus der Wirtschaftshistorie kommend, dass der Mensch ist eben die einzige Konstante im Wandel und deswegen muss ich mich damit mehr beschäftigen. Also nicht die nur sagen, warum passiert etwas, und das ist immer eine ökonomische Logik, sondern wie gehen wir damit um und wie gehen wir möglichst schnell damit um und kommen gut dadurch. Weil die natürliche Reaktion des Menschen auf Veränderung ist nicht, Juhe zu schreien. Und da habe ich mich dann halt sehr viel beschäftigt, so eigentlich kannst du sagen, ja, mit der Entwicklungsgeschichte des Menschen in sich dauernd verändernden technologischen Räumen. Und das geht halt rasend schnell. Und wenn man aber dann, wie ich, jahrelang in Archiven gesessen hat und hat dann sowas gesehen wie war das denn als Auto, Eisenbahn, Dampfmaschine kam, wie haben die Leute reagiert? Dann siehst du die Parallelen, kannst du eigentlich austauschen und sagen, guck mal, jetzt das Smartphone, Social Media, Künstliche Intelligenz. Und die Reaktionen sind eigentlich immer ähnlich. Da sehen wir, das ist die Konstante. Und wie kann ich das unterstützen, zu verkürzen, dass wir schnell geistig dort ankommen, wo der neue technologische Lösungsraum das eigentlich dann ermöglicht, das Beste daraus zu machen. Das ist eigentlich so mein Steckpferd. Das ist faszinierend, das ist wirklich faszinierend.
Es ist wahnsinnig faszinierend, wenn man so ein bisschen eintaucht. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich glaube, es gab mal einen Firmengründer namens Daimler, der tatsächlich gesagt hat, er glaubt nicht, dass es jemals mehr als 1 Million Autos auf der Welt geben wird. Und die Begründung war, aus Mangel an Chauffeuren. Ich glaube, dass das auch ganz gut schon beschreibt, wie wenig wir geeignet sind, uns vorzustellen, wo eine Sache hingeht. Und wenn Sie sagen, der Mensch als Konstante, dann ist das schon auch eine irgendwie ganz spektakulär, wenn man dann im Nachhinein sieht, wie sich Dinge entwickeln können.
Ja, genau. Ich möchte zwei Punkte rausnehmen. Das eine, wir wissen, wo es hingeht. Nämlich zur einzigen Konstante, das, was der Mensch eigentlich immer schon hätte haben wollen. Gottlieb Daimler hatte lustigerweise mit seinem Zitat, man weiß nicht so genau, ob er es wirklich gesagt hat, aber es ist schon sehr stark, dass es ihm zugeschrieben wird, dass er recht hatte. Hä? Wie, der hatte recht? Ja, der hatte recht. Wir verstehen nur nicht die Zeit von damals, wenn man nicht die Welt von damals sich gut vorstellt. Als Historiker schaut man sich das eben dann an. Und er hatte, das meine ich mit, er weiß, wo es hingeht, nämlich individuelle Mobilität. Das wollten die Menschen immer haben und haben dann auch bekommen. Was er sich nicht vorstellen konnte, dass der technologische Möglichkeitsraum sich so ändert, dass die Barrieren, die er im Kopf hatte, aufbrechen. Und das passiert gerade auch wieder. Das war mit der Digitalisierung so, das war jetzt mit Künstlicher Intelligenz. Wir können uns als Menschen, die aus der Steinzeit kommen, unfassbar schwer vorstellen, wie die Welt sich schnell verändert. Und das ist so eine Konstante. Ich will mal das Zitat von Daimler kurz aufnehmen. Chauffeur wäre nicht der Fahrer. Sondern wenn man sich vorstellt, wie weit man im Jahre 1900, hat er es nämlich gesagt, also 1886 Auto erfunden, zusammen mit dem Benz und dann so gleichzeitig gleiche Gegend. Also das Auto, wie wir es heute kennen. Und 1900 hat er eben gesagt. Warum hat er das gesagt? Ganz einfach. Weil im Jahre 1900 war ein Benziner starten, da musste man eine 1,5 Meter lange Eisenstange in den Motorblock rammen und mit einer Kurbel das Ding erstmal anschmeißen. Es gab auch keine Servolenkung. Das heißt also, das Ding zu starten und zu fahren und zu schalten und dann zu reparieren, der Chauffeur war kein Fahrer, wie wir heute denken, sondern er war eigentlich eine Autowerkstatt, eine fahrende Autowerkstatt. So, und aus dem Sinne kommen, das ist den meisten Leuten mit dem Wandel nie so klar, in dieser Zeit war der führende Antrieb der Elektromotor. Stimmt, das haben die meisten Leute haben das vergessen. Und das ist immer die ökonomische Logik. Deswegen rieche ich mich immer so fürchterlich auf, wenn man die ganzen Leute, die dann erzählen, ja, hat sich doch durchgelegt, weißt doch, was kommt. Nein, weißt du nicht. Die Geschichte ist voller Menschen, die gedacht haben, sie wüssten ja genau, kommend aus der Welt von heute, die schreiben das fort und sagen, da weiß ich, was sich durchsetzt. Nein, die Geschichte ist voll, da kam irgendjemand um die Ecke, hat was erfunden, was keiner auf dem Schirm hatte. Und das war in dem Fall auch so. Denn wenn ich damals da stehe, Elektromotor war einfach zu starten, er war leise, der war nicht dreckig, der war einfach zu fahren. Also haben die Leute da, wo Elektromotoren verfügbar waren, nämlich in den gerade erst elektrifizierten Städten, haben die den Elektromotor gewählt. Wenn ich aber draußen in den Vorstädten war, gab es da keinen Strom. Ja, wenn ich meine Villa in Grunewald oder sonst wo hatte in Berlin, dann hatte ich dort vielleicht noch keinen Strom. Da musste ich ja irgendwie hinkommen. Das heißt, in der Stadt, die war voller so runde Autos, so ein Elektromotorrad. Wer aber rausgefahren ist, der brauchte eigentlich so ein Auto. Und das waren halt nicht so viele. Und deswegen war die Zahl mit den 1 Million. Ja, wer kann sich denn sowas leisten? Die Zahl war gar nicht so doof. Was er nicht wusste, dass ungefähr 11 Jahre später kommt jemand aus Amerika, Charles Kettering, er findet den Elektrostarter. Und auf einmal war das Starten so leicht, das Fahren wurde einfacher, dass das mehr Sinn machte. Also es wurde einfacher, die Barriere wurde genommen. Ich konnte auf einmal selber fahren. Und dann hatte der Elektromotor dann den Nachteil, dass er eben in den Städten, wo der Strom da war, war das gut so. Aber im Land, also in den USA waren 90% der Leute damals lebten auf dem Land. Und da hat Henry Ford gesagt, gehe ich in die Massenproduktion des Benziners. Und das hat in wenigen Jahren dazu geführt, dass der Elektromotor jetzt erstmal ein paar Jahrzehnte, also relativ schnell weg war. Weil das wurde die Massenproduktion dann so günstig, dass dann eben Preis und Handling hinzukam. Es hat halt in der Gesamtbetrachtung den Vorteil des Benziners über Jahrzehnte belegt. Und dann hat man dann auch die Straßen dazu gebaut. Und. Das ist ja ganzheitlich betrachten. Ne?
Und ich glaube, dass das eben an solchen Beispielen wirklich gut möglich ist, auch den Leuten klarzumachen, hey, ein Chauffeur, heute denken wir, es ist ein Fahrer, das war aber damals ein Mechaniker oder eine Kombination aus beidem. Und ich glaube, dass das schon die Quelle auch dessen ist, wie man solche Sachen betrachten kann, wie schwierig sowas zu prognostizieren ist, weil eben so viele Entwicklungen, jeden Tag arbeiten Hunderttausende von Menschen an irgendwelchen Entwicklungen, die wir heute uns noch nicht vorstellen können. Wenn ich mir den Energiebedarf der Welt anschaue, dann ist laut einer Studie relativ klar, dass 25% des Energiebedarfs, den die Welt in 20 Jahren haben wird, von Energiequellen dargestellt wird, die es heute noch nicht gibt oder die wir noch nicht kennen.
Ganz genau.
Und das ist ganz spannend, wenn man sich an solchen Beispielen einfach entlanghangelt, finde ich.
Genau. Und das sind so Strukturbrüche. Und deswegen sage ich immer, wenn Sie die Zukunft verstehen wollen, müssen Sie eigentlich die Vergangenheit schauen und die einzige Konstante nehmen, das sind die Grundbedürfnisse des Menschen. Und wenn Sie das wissen, fahren Sie am besten. Und die, wie gesagt, auch alle Zukunftsprognosen, wenn ich mir die so im Nachhinein immer die Zukunftsforscher anschaue, schaut 20 Jahre später drauf, das machen die meisten dann nicht mehr, sage ich immer, du hast das genau wie Gottlieb Daimler nicht verstanden, dass der Lösungsraum sich so verändern kann, dass die Hürden von damals wegfallen. Und das ist so, natürlich, wir als Menschen sind da sehr limitiert. Das ist auch in jedem Wandel so. Die Menschen haben immer wieder, in jedem Strukturwandel, Angst vor, wir werden alle ersetzt werden und. Und das ist auch so eine Konstante, weil wir sehen sofort, wenn was Neues kommt, was günstiger, einfacher, schneller ist, die Jobs, die ersetzt werden. Wir können es aber noch nicht vorstellen, was dann kommt. Gehen Sie mal 15 Jahre zurück, wenn ich Ihnen 2010 erzählt hätte, der Traumberuf von Teenager im 2025, 26 wird Influencer sein oder Creator, was heute sagen wird. Hätte ich ja, was soll das denn sein? Hätte gar keiner verstanden, worum es geht. Das heißt, es konnte sich keiner vorstellen. Und ich will auch nicht so anmaßen. Ich weiß nicht, was wir in 25 Jahren Job haben, aber wenn Sie den Flug der Gebrüder Wright gesehen haben, irgendwie 1904, können Sie auch nicht vorstellen, dass es mal Piloten geben wird und Flugbegleiterinnen und. Also das heißt, kannst du dir nicht vorstellen.
Denn Flugbegleiterin ist ein schönes Stichwort, weil in den 70er Jahren war der Traumberuf einer deutschen Frau Stewardess zu sein. Weil eben die Welt noch klein war und nicht so groß wie jetzt aus verschiedenen Aspekten heraus. Und deswegen finde ich diesen Blick zurück so unheimlich spannend, weil das natürlich auch Leute dazu veranlasst, darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich daraus geworden und was war auf dem Weg dazwischen. Und ich glaube, in die Zukunft zu schauen ist, ich habe viel mit Volkswirten zu tun. Und Volkswirte schauen immer in die Zukunft. Aber sie schreiben im Grunde nur die Vergangenheit fort, ohne wirklich die Einflussfaktoren der Zukunft übrigens ja auch nicht wissen zu können, um ganz ehrlich zu sein. Man schreibt dann so ein bisschen die Vergangenheit fort und denkt, okay, das geht dann irgendwie so und dann haben wir den Einfluss und den Einfluss und dann kommt man raus und in 9 von 10 Fällen ist nicht das rausgekommen, was tatsächlich prognostiziert
wird. Ganz genau. Also die Volkswirtschaft, ich bin auch Volkswirt unter anderem, aber die...
Und ich meine, das ist
so, Quatsch, überhaupt nicht. Das ist halt teilweise sehr mathematisch geworden und alles, was ich mathematisch erfassen kann, ist ja alles nett und kann ich rechnen, aber wenn Schrott mal Schrott ist Schrott Quadrat, ja. Also das heißt, ich muss ja schon das soziologische Dimension halt rein, wie gesagt, als die einzige Konstante. Und zum Beispiel mein Doktorvater am Seminar für Wirtschaftsgeschichte Köln, der war auch Volkswirt, aber eben Historiker. Und ich werde es nie vergessen, als ich war damals Assistent da und dann war gerade die 2000er Internetblase. Heute wissen wir, es war eine Blase. 1999 haben ganz viele, nein, das ist jetzt, wird alles die Welt verändern. Und mein Doktorvater war weiser als ich, weil der kannte die Geschichte. Der sagte zu mir Anfang 2000, so, haben Sie eigentlich schon verkauft? Ich so, nein, das war, doch, gucken Sie mal, gehen Sie mal hinten in die Bibliothek, das Gebiet geht da hinten, lesen Sie mal nach, Gründerboom, Gründerkrise 1871 bis 73 und dann bis 1876. Und ich so, das kann ja nicht wahr sein. Habe ich mal nachgelesen, dann hat er hat recht gehabt. Also meinte, die 2,5, 3 Jahre sind jetzt um. Jetzt wird bereinigt und dann wird es wieder Jahre dauern, bis die nächste Welle da ist. Und der hat 1:1 recht gehabt. Das ist wirklich interessant.
Das ist wirklich spannend, zumal das natürlich auch so eine Phase ist, an die wir immer gerne, in Anführungsstrichen, gerne zurückdenken. Es gibt so ein paar Brüche, wenn man sich mit Wirtschaft und Börsen beschäftigt. Da gehört natürlich der 2000er, die 2000er-Geschichte dazu, gehört 9-11 dazu, was relativ kurz danach kam. Da gehört natürlich irgendwie auch die Euro-Krise dazu und all diese Dinge, die eine Rolle gespielt haben. Und das prägt einen schon. Und was mir manchmal so ein bisschen Furcht macht, ist, wenn ich höre, dass die Fondsmanager, die in London arbeiten, 70% von denen noch nie einen Bärenmarkt erlebt haben, dann ist es schon etwas, was schwierig ist, weil selbst Entdecken und Erleben ist schon auch eine ganz wichtige Funktion. Ne?
Da haben Sie ein wunderbares Stichwort gegeben, menschliche Erfahrung. Und das ist jetzt gerade der derzeit laufenden Strukturbruch, nämlich mit künstlicher Intelligenz, die eigentlich der Turbo ist für ganz viele Entwicklungen der Digitalisierung, die schon lange laufen, aber jetzt nimmt es jetzt richtig Fahrt auf, ist genau das der entscheidende Punkt. Erfahrung. Erfahrung kann ich nicht ersetzen. Selber ich als alter Sack mittlerweile irgendwie über 50 weiß das erst jetzt. Ja, und das ist auch für die Generation gerade wird es eine riesen Herausforderung, weil Künstliche Intelligenz hat ja ganz viel des strukturellen Wissens ist dort schon drin. Und das heißt, als Berufsanfänger bin ich ja, also in meinem Alter, da musste ich ganz viel lernen, musste da durch, man gehört und Informationen aufgenommen, verarbeitet, gelernt und dann angewendet. Und das ist dann später Können und Erfahrung. Wenn ich jetzt aber Kind bin, Student bin, was auch immer, oder irgendeine Ausbildung, egal was, und ich nutze die KI und die setzt mir schon fertige Ergebnisse vor, kommt es ja oft nicht zur Verarbeitung. Deswegen ist für mich eine der spannendsten Fragen, die werden das ja erfahren müssen. Also im Moment ist eine der wenigen Revolutionen, die ich so im Kopf habe, wo die Erfahrenen, also die Älteren, einen Vorteil haben, wenn sie KI einsetzen. Die Jungen haben das Problem, dass sie halt durch diesen Erfahrungsweg, wie unser Gehirn funktioniert, eigentlich nicht sehr oft, also neigen dazu, nicht da durchzugehen, weil sie nicht damit umgehen müssen, weil die KI ihnen so super Ergebnisse liefert. Und das wird eine der Schlüsselfragen, ich weiß, dass sie einen Weg finden werden, aber diese Generation wird, oder alles, was jetzt danach kommt, wird neuen Wege finden müssen, Erfahrung aufzubauen. Andererseits auch dieser Vorteil für die Erfahrenen ist, in den meisten Unternehmen, ich berate sehr viele so Mittel- und große Mittelständler, und da merke ich, da ist unfassbar viel Erfahrungswissen, was aber droht, mit den Menschen, die das Unternehmen verlassen, in Rente gehen, wie auch immer, wegzugehen. Und jetzt ist die Zeit, diese Erfahrung zu versuchen, zu digitalisieren, um es dann für die eigene KI nutzbar zu machen, damit ich daraus auch eben das monetarisieren kann. Das ist wirklich ein super spannender Punkt.
Es ist tatsächlich spannend und lassen Sie uns ein bisschen dabei bleiben, weil das wirklich eine ganz interessante Geschichte ist. Weil ist, glaube ich, mittlerweile fast eine Konsensmeinung oder fast eine Binse, dass man sagt, künstliche Intelligenz wird die Arbeitswelt verändern. Gehen wir, glaube ich, mit. Jetzt sagen Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Generation unseres Alters oder vielleicht so 5, 6, 10 Jahre jünger oder auch älter, dass die von der künstlichen Intelligenz besonders profitieren können, weil sie eben zusätzlich noch die Erfahrungswerte haben.
Ganz genau.
Okay.
Wenn sie es nutzen.
Exakt, jetzt kommt der Punkt, wenn sie es nutzen.
Ja.
Und wenn wir die nächste Generation und die übernächste Generation anschauen, ist die Spannung darin begründet, wie schaffen es dann diese Generation, sich Erfahrung anzueignen, die sie sich nicht mehr aneignen können, weil sie es nicht brauchen.
Ganz genau. Und früher habe ich mir, also ich mal eben ein Unternehmen von mir macht eben vor allem die Unternehmensberatung und da konnte man es genau sehen. Also als ich da früher war, dann haben wir da gesessen, viele Juniorberater, die haben dann Protokolle gemacht, Excel-Tabellen, eine PowerPoint-Präsentation. Da haben die dabei gesessen und haben dabei gelernt. Ja, wir haben jetzt gerade für eine sehr großen Mittelständler haben wir gerade eine 5-Jahres-Unternehmensstrategie gemacht. Das habe ich mit 4 Leuten gemacht. Und ich bin mir sehr sicher, zu der Zeit, als ich 25 war oder sowas, hätten wir dafür mindestens 15 Leute gebraucht. Ja, und das heißt jetzt nicht, dass wir dass irgendwie alles ersetzt wird, aber viele diese vorbereitenden und nachbereitenden Tätigkeiten, die kann halt sehr, sehr gut heute schon und in Zukunft noch besser die KI. Das heißt, wir haben dieses Abarbeiten und Vorbereiten, das haben wir total reduziert und haben dafür viel mehr Zeit mit den Menschen verbracht. Deswegen ist ja auch die große Botschaft, ja, die Angst haben, ja, wir werden alle mit Robotern und also das ist, ja, in vielen Bereichen, es geht eigentlich wie immer im Strukturwandel um das neue Austarieren von dem, was Menschen machen und dem, was Maschinen machen. Das war in der mechanischen Welt, in der Industrialisierung war das schon so und eben jetzt eben mit der künstlichen Intelligenz. Aber der Mensch, solange wir es schaffen, etwas zu haben, was die Maschinen nicht können, also ich weiß nicht, ob Sie mit einem Roboter ein Bier trinken gehen wollen, ich nicht. Ja, Empathie, Vertrauen, Beziehungen aufbauen, dafür werden wir Zeit haben. Und die KI gibt uns eben Zeit dafür, weil halt nicht mehr an ganz vielen Tabellen und Protokollen und irgendwas sind wir jetzt, ja, das können wir halt besser machen. Aber jetzt hier Zeit verbringen, zwischenmenschliche, Vertrauen, spannend finden, Empathie, all diese Dinge, darauf werden wir uns mehr konzentrieren. Und hoffentlich sehr lange, weil wenn das die Maschinen auch können, und das wird in gewissen Bereichen, geht das sogar, ja, also ich glaube nur in sehr oberflächlichen Bereichen, also die Illusion, ja, es ist immer die Frage, kann ich mich auch in KI verlieben? Ja, wenn die richtigen Trigger zieht, ja, aber am Ende würde ich immer sagen, das ist wie damals, können Sie sich noch erinnern, Second Life,
ja.
Diese virtuellen Welten, ging jetzt, war 2006, 2007, 2008 schon, da habe ich dann gemerkt, ja, da waren halt, das gab es natürlich immer, bei mir in der Schulklasse waren auch Leute, die haben sich nachts im Wald getroffen, haben gesagt, ich bin eine Zauberer, du eine Elfe oder keine Ahnung was, aber der Großteil der Menschen wollte nicht sein zweites Leben, wollte das richtige Leben. Und die haben halt Digitalisierung damit eingesetzt, um das echte Leben zu vereinfachen, zu bereichern. Das ist ja eins. Ja, also kein Entweder-Oder. Und deswegen wird das auch zusammenwachsen. Das wird halt mit diesen virtuellen Welten, glaube ich, dann ein bisschen länger gehen. Der Übergang wird anders sein als Entweder-Oder jetzt. Aber die KI, die kommt gerade überall mit rein, in sehr sinnvollen Bereichen. Deswegen ist ein schöner Satz, den er sehr oft hört in der Branche. Ne? KI ist wie Elektrizität. Ist halt überall. Und das macht es aber wieder recht so komplex, weil die Unternehmen gar nicht, wo fange ich denn an? Und ich gehe mit denen immer so einen strukturierten Prozess durch. Erstmal alle verstehen, übers Gemeinsame reden. Ja, das ist das Allerwichtigste. Weil das ist für mich total komisch aus der, also eine Erfahrung von der, ich war auch 15 Jahre an der Hochschule, Kapitel 1 in jeder Bachelor, dieses Master, dieses war früher Diplomarbeit, war immer Begriffsdefinition. Komischerweise in den meisten Strategiepapern, egal ob das Politik ist oder Unternehmen, steht da nicht. Steht da nichts. Ja, die Leute werden immer digital affiner. Was heißt das denn? Das heißt, was ich mache, ich bringe die erstmal auf einen Denkstand. Ja, als Kölner vergleicht das immer mit dem Kölner Karneval. Es gibt auch Karneval in Rio, es gibt auch Karneval in Venedig. Aber wenn wir eine Kölner Karnevalsparty feiern, müssen wir über das Gleiche reden. Über das gleiche Bier, die gleichen Lieder und die gleichen Kostüme. Und wenn ich das am Anfang nicht kläre, ja, da waren immer am Anfang so, hören Sie mal auf, wir brauchen doch nicht so einen Besinnungsworkshop. Sagen wir mal, welches Tool wir kaufen müssen. Ich so, kannst du machen, bringt nur nichts. Und das wird hinten raus ganz, ganz teuer, weil sie alle erstmal über das Gleiche reden lernen. Deswegen fange ich immer an, mit denen machen wir erstmal so einen Workshop und es haben die alle hinterher 5 Bilder im Kopf, dass die über die dann reden. Und dann kann ich anfangen, systematisch durchzugehen, welchen Prozessen können wir zum Beispiel KI heute schon setzen und vor allen Dingen, wie schaffen wir das, die Dynamik, die da draußen passiert. Hier geht es eigentlich um Agilität. Also nicht wie früher, wir machen mal so eine Einführung von was ERP-System über die nächsten 5 Jahre. Nee, wie kriege ich so schnell, was da draußen passiert, Dinge rein, um eben Produktivität zu verbessern, um mehr Zeit für den Menschen zu haben und.
Was natürlich ein ganz, ganz spannender Punkt ist, wo Sie gerade sagen, wir müssen erst mal anfangen zu definieren, wer versteht denn was unter dem gleichen Begriff? Mhm. Ich kann mich gut erinnern, als in der Firma, für die ich gearbeitet habe, wir müssen digitaler werden.
Was heißt das?
Nee, exakt. Und dann habe ich dann irgendwann tatsächlich mal die Frage gestellt, ja, bedeutet das, dass wir an unserer Homepage arbeiten müssen? Bedeutet das, dass wir, keine Ahnung, automatisierte E-Mails verschicken müssen? Was bedeutet das genau?
Genau.
Und das war so interessant zu beobachten, dass eine globale Firma gewesen, dass das auch ganz unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern gesehen wurde.
Ja.
Das heißt also, dieser erste Weg, erstmal zu definieren, ein Begriff und was versteht derjenige darunter und wo subsumiert man was zusammen. Das ist erstmal tatsächlich der Start und das wird natürlich sehr wenig gemacht.
Das ist doch irre, oder?
Das ist wirklich irre.
Ich bin ein absoluter Quereinsteiger in all diesen Branchen, die ich reingekommen bin, mit dem simplen Punkt, lassen wir erstmal über das Gleiche reden. Es ist ja eigentlich total, ich komme da manchmal hin und so, ja, mein Vorstandsvorsitzender hat sie mal gehört, deswegen müssen wir her. Was machen sie denn? Ja, ich mache hier diesen Change-Prozess und dann gucke ich da drauf, sage ich, okay, wir können jetzt raten, welche große Unternehmensberatung es gemacht hat, aber da fehlt der wichtige Punkt am Anfang. Und wenn da alle über was anderes reden, ist kein Verstehen mit Übergang in Fühlen da. Und nur wenn ich es fühle und erlebe, kann ich es auch tatsächlich annehmen und umsetzen. Wenn das fehlt, kann ich da besser auf dem Papier stehen haben, was ich haben möchte. Da kann ich PowerPoints liefern müssen, geht nicht mehr.
Spannender Punkt. Und übrigens, sorry Clemens, aber es ist ja keine Raketenwissenschaft.
Nein.
Also wir sprechen ja nicht von dem, wo wir sagen, okay, ich muss jetzt hier aussteigen, weil ich komme einfach nicht mehr mit.
Ja?
Sondern es ist wirklich relativ simpel.
Ja.
Und ist das vielleicht auch der Trick, dass man, weil Firmen denken ja auch oft sehr kompliziert.
Ja.
Warum denken sie kompliziert? Weil es gibt unheimlich viele Abteilungen, die brauchen ihre Tätigkeit. Und da gibt es Tanzbereiche, in denen sich einzelne Abteilungen bewegen. Und dann sprechen wir doch mal auch von Querverbindungen, die einfach auch schwierig herstellbar sind, weil eben einzelne Abteilungen auch Existenzängste haben und weil sie immer meistens vorsichtig sind und wenn der Schuster bei mir mitspielt, dann muss ich den Müller noch unter Kontrolle haben und Frau Meier ist auch noch dabei. Also das sind schon auch so Sachen, die sind furchtbar menschlich, aber das ist ja fast schon ein bisschen Sabotage, was da gemacht wird.
Natürlich, das ist immer aus dem Verständnis, verstehe den Menschen.
Ja,
deswegen, also wir brauchen da weniger Technologie oder wie der Volkswirt hat, weniger Mathematik, sondern mehr Psychologie und Soziologie sehr oft. Ja, aber wie du es eben sagst, ich bin ja wirklich, war da baff, ich komme da irgendwie an und denke, okay, fangen wir mit dem Simplen an. Und dann, du hast beim Reinkommen ja richtig gesagt, ich habe halt irgendwann gelernt, komplexe Sachverhalte aus Wesentliche und Simpel zu reduzieren. Einfache Bilder in den Kopf setzen, die jeder versteht. Ja, deswegen zum Beispiel, man kann über Datenanalyse und Datenstruktur und Data-Driven Decisions reden oder ich nenne das halt DJ-Prinzip.
DJ?
DJ-Prinzip. Weil jeder war schon mal auf einer Party, wo ein DJ die ganze Zeit seine Lieblingsmusik gespielt hat, dann weißt du genau, wie schlecht das war. Guck dir aber die weltweiten Musikcharts an, dann weißt du, dass die voller ehemaliger DJs sind. Weil die spielen ja Musik in Echtzeit und lernen dadurch, was funktioniert und was nicht. Und die digitale Datenwelt, all diese Daten wird hinterlassen. Likes, Comments, Downloads, wie lange ich auf einer Website bin, was ich nutze. Das ist ja nichts anderes als das Signal, was machen die Leute tatsächlich. Das ist die größte Revolution der Marktforschung. Und Data-Driven Decisions heißt nicht anders als, der DJ spielt ein Lied an, sieht, dazu tanzen die Leute und dann merke ich, dass das funktioniert. Ich steuere ja in Echtzeit. Ja, wenn ich DJ bin auf einer Hochzeit, dann gucke ich zuerst, die Leute quatschen, dann essen sie. Und jetzt kann ich die Musik aufdrehen und mehr Party machen. Und wenn es zu teuer wird, wenn die zu viel trinken, dann mache ich einen Rauschmeißer. So, das heißt, wenn ich brauche dieses Echtzeit-Feedback, ich kann das halt Datenanalyse und Data-Driven Decisions nennen oder ich kann es halt so nennen. Und DJ, das Bild kennt jeder.
Das stimmt.
Und da habe ich aber auch jahrelang gebraucht, die Bilder zu finden. Und da habe ich noch so ein paar von und das ist, merke ich halt, okay, das ist halt hilfreich. Und nichts anderes dann, weil du musst ja
das halt auch wann
verkaufen, ja, dieses, ja. Oh, wann.
Wobei, man braucht natürlich schon ein Umdenken, ne? Also ich merke das gerade an mir und an dem Gespräch, was wir führen, weil ich gehe ganz automatisch Situationen in meinem Berufsleben vor allen Dingen durch, wo ich sage, okay, das hätte ich eigentlich relativ einfach hinbekommen können, wenn ich vielleicht diesen ganz simplen Grundsatz an allererste Stelle gestellt hätte.
Ja.
Und die Möglichkeit hatte ich wahrscheinlich 100 Mal und ich habe sie nicht genutzt.
Ja.
Oder ich bilde mir ein, sie nicht genutzt zu haben. Aber du weißt, was ich meine. Das ist ja, also ich glaube, man muss ein bisschen umdenken und man muss das mal ausprobieren übrigens und dann feststellen, dass es auch klappt.
Genau. Man muss das erfahren, das ist klar.
Exakt. Und dann sind wir, da schließt sich wieder der Kreis.
Das machst du ja, guck mal, wir uns gegenüber setzen. Du kommst irgendwo hin, zweites Bild, Gartenparty, Schulhof, kannst immer was nehmen. Du merkst, ob die Leute dir zuhören oder nicht. Und das ist ja nicht, und das in der digitalen Welt kannst du es halt skalieren. Wenn da keiner geliked, keiner kommentiert, keiner, dann interessiert es auch keinen. Jetzt kommt mir vielleicht vor wenigen Jahren noch das Ego vom Marketing Director, ja, aber meine Idee ist total, ja, dann muss er jetzt Demut lernen, dass es nicht funktioniert. Entscheidend ist, klappt es. Und das kannst du eben an Daten sehen. Deswegen ist die größte Marktforschungsrevolution eigentlich, ja. Und, aber wie gesagt, ich habe dann lange gebraucht, dann eben zu sagen, du musst die Leute abholen und dann, was ich auch lernen musste. Oft sagen die bei mir, du machst ja so, also einer hat das mal gut erklärt, aber meint es, glaube ich, ein bisschen negativ, du machst ja so Infotainment. Hab ich gesagt, ja, ich meine das sehr positiv, weil wenn du die Leute nicht ein paar Mal zum Lachen bringst, machen sie zu. Weil das ja, ich bringe dir, erkläre denen ja in Strukturwandel naturgemäß, ist etwas, was sie nicht gelernt haben. Und wenn du etwas nicht gelernt hast, sind wir aus der Steinzeit kommend, Risikoverweigerer. Wir sind die Nachkommen von denen, die nicht aus der Höhle gegangen sind. Ja, und deswegen gucken wir erstmal, warten wir erstmal ab. Und deswegen machen die erstmal zu. Also muss ich die Barmer zum Lachen bringen, damit die auflockern. Und dann muss ich an so eigenen Erfahrungen packen, damit sie, okay. Kannst du dir vorstellen, ja, also Change Management ist da groß. Wurde schon mal früher irgendwie eingeladen, so, ja, das Briefing war, ja, auf der Weihnachtsfeier, können Sie da reden? Ich so, klar, es geht darum, die Unternehmenszukunft. Ja, weil da sind alle zusammen. Vor allen Dingen, da ist auch der Eigentümer, der macht so manchmal Schwierigkeiten im Kopf. Also eigentlich war das Briefing, kannst du dem erklären, dass das jetzt anders ist und am besten gib ihm noch das Gefühl, dass es seine Idee war. Ja. Und das, wenn ich das schaffe, dann schieße ich den anderen den Weg frei. Und das mache ich sehr oft, weil ich den Weg frei schießen, weil die anderen Leute können das, die kennen ihr Business viel besser, die kennen die Details besser, die Technologie besser und, und. Ja, aber wie, wenn die Barrieren in den Köpfen nicht gelöst sind, das noch nicht eben angenommen ist, gefühlt erlebt wurde, dann ist die Abwehrhaltung völlig menschlich. Deswegen ist der Mensch die Konstante in jedem Handel.
Ist absolut menschlich. Ich glaube, dass das auch die Zunft der Unternehmensberatung natürlich in einer gewissen Art und Weise total unterstützt hat, weil natürlich sehr viele Firmenlenker, und das wird mit Sicherheit auch deine Erfahrung sein, dann im Notfall sagen, ja, war nicht meine Idee, sondern der Bart hat das gesagt.
Ja, kann man cover your ass. Ne?
Cover your ass, exactly. Und das ist ja etwas, was in diese Berufswelt so eingezogen ist, was, glaube ich, nicht förderlich ist für, weil erstmal, das sieht man auch an der ganzen Regulatorik, an den ganzen, mache ich mich auf die sichere Seite und dann gucken wir mal weiter und das blockiert natürlich ungemein.
Das hat mit Unternehmertum und hat Frau Merkel das genannt, dass das Internet für uns alle Neuland, sagt sie ja 2013. Da habe ich gesagt, ja, kannst du so sehen?
Aber
2013. Das stimmte für einen Großteil der Menschen im Zeitpunkt. Das finde ich okay. Was ich nicht okay fand, ist, dass du da eben ein paar Jahre später abtrittst, ohne eine Strategie, wie man das Neuland auch erobert. Das ist durch den Strukturwandel gekommen. Und das erwarte ich ehrlich gesagt von jeder Führungskraft in Politik oder in Wirtschaft. Natürlich, egal. Also, wenn ich durch den Strukturwandel kommen will, dann muss ich halt dieses Neuland, ja, ist Neuland, müssen wir erobern. Ja, muss man gut zurechtkommen.
Auch keine zwei Meinungen tatsächlich. Clemens, lass uns mal ganz kurz zu einem Punkt zurückkommen, den wir vor ein paar Minuten hatten. Nochmal KI im Berufsleben. Hm? Wir haben noch 3-4 Minuten. KI im Berufsleben. Hm? Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, habe ich darüber nochmal nachgedacht. Ich habe angefangen in der Bank als Junior-Analyst.
Ja.
Und der Junior Analyst hat alles gemacht. Also von, keine Ahnung, Registration, Operation, die ganzen Laborratentätigkeiten. Und das war gut. Ich profitiere heute manchmal noch davon, dass ich das gemacht habe, weil ich dann eben auch dazu kam, Dinge zu verstehen, eben von der Basis weg. Wenn jetzt die Junior-Tätigkeiten, und ich habe mit vielen gesprochen, die sagen, wir brauchen keinen Junior-Analyst mehr, weil das kann ich innerhalb von 7 Sekunden über welchen Chatbot auch immer mir holen, die Informationen. Habe ich aber dann ja auch, wenn ich keinen gut ausgebildeten Junior habe, habe ich ja irgendwann auch keinen sehr gut ausgebildeten Senior. Oder dann immer weitergehend in der Karriereleiter. Fehlt nicht das Fundament und die Basis?
Das meinte ich eben mit, diese Generation wird lernen müssen, neu zu lernen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, ihr müsst ja dafür sorgen. Ja gut, aber ich kann ja als Unternehmen nicht unbedingt die Ausbildungskosten da übernehmen. Deswegen ist, glaube ich, die Eigenverantwortung bei jedem Einzelnen. Diese Generation wird das neu erfinden. Sie wird es erfinden. Das hat die Menschheit immer so gemacht. Nur die müssen halt auch begreifen, dass es ihre Riesenchance ist, aber sie werden andere Wege finden als den klassischen, den du nicht gegangen bist. Ja, und in der Tat, ich habe das in ganz vielen Branchen sagen, ja, wir wollen den 50-Jährigen mit der KI nutzt, anstatt den 25-Jährigen, der nicht mehr kann als die KI.
Aber ist das in der Realität? Das heißt, nur dass das nochmal ganz klar wird, weil ich glaube, dass das eine wichtige Message ist.
Ganz wichtige Message.
Für unheimlich viele Menschen, die sich wirklich Sorge machen. Und die ganz jungen Leute machen sich nur bedingt Sorgen. Die älteren und mittelalten im Berufsleben Stehenden machen sich Sorgen. Ja. Sag die Message nochmal, weil sie wirklich
wichtig ist. Ja, du hast eine riesen Chance. Geh raus und aber sei doch für deine eigene Karriere. Hör mal auch diese Opferrolle auf, dieses Down. Wir haben uns in Deutschland zu sehr daran gewöhnt, dass Papi Staat irgendwie alles regelt. Das ist doch dein Leben. Du hast doch jetzt die Chance. Noch nie hatte in der Geschichte der Menschheit war der Zugriff auf Wissen so leicht und kostengünstig wie jetzt. Es gibt kaum mehr eine Barriere. Das war schon beim Internet so, dass KI hilft jetzt das ganze Wissen der Menschheit neu aufzubauen. Du investierst doch in dich, deine Zeit und Geld ist es nicht mehr so viel. Ja, also wenn du es nicht schaffst, ja, dann zu sagen, ja, also meine Firma hat das nicht, und dann der Staat auch nicht. Und du bist für dein Leben verantwortlich.
Und der vermeintlich ältere Arbeitnehmer ist noch mehr dafür verantwortlich, weil er den Vorteil hat, schon die Erfahrung gesammelt zu haben, aus der Vor-KI-Zeit, wenn ich es mal so sein darf.
Früher war das immer so, ja, diese neue Technologie, lass das mal die jungen Leute machen. Das war sehr oft so. Und diesmal ist es eigentlich anders. Aber die, die sagen, ja, lass mal die jungen Leute, ich habe keine Lust drauf, also das geht auch nicht. Ja, das heißt, du hast jetzt als Erfahrener hast eigentlich die Chance zusammen. Und die Jungen werden auch dahin kommen müssen. Die werden aber die Erfahrung anders aufbauen müssen. Ja, und wir sehen das jetzt. Also ich meine, das geht ja jetzt rasend schnell. Die finden auch den Weg. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Nur nicht in den Strukturen, die wir vorher hatten, die vorher vollkommen richtig waren. Das ist ja nun mal die Natur eines Strukturbruchs. Das haben wir immer so gemacht. Ist dann nicht mehr der beste Weg. Deswegen ist auch die digitale Transformation oder die KI-Transformation weniger eine technische, sondern mehr eine kognitive Transformation. Ist aber auch nicht neu, ja. Als der Elektromotor durch Strom halt die Dampfmaschine in vielen Produktionsprozessen abgelöst hat, haben die nicht einfach die Dampfmaschine statt der Elektromotor hingesetzt. Die muss die Prozesse neu ordnen. Wir sind gerade erst dabei, wir sind gerade am Anfang. Deswegen sage ich ja, die Agilität, die Dynamik reinzubringen, mitzubekommen, was passiert da und dann eben Prozesse und Tätigkeiten und Schwerpunkten neu auszutarieren. Das ist gerade die Aufgabe eines Strukturwandels, aber hochspannend. Ich muss immer wieder sagen, wir leben gerade in, also das ist ja wirklich das Besondere jetzt gerade durch KI, ja, ist, sowas hat die Menschheitsgeschichte noch nicht gesehen. Also historisch könnte ich ja sehr klar erklären, vorher war es immer so, eigentlich, naja, wollen wir jetzt nicht zu ökonomisch hin, aber Transaktionskosten theoretisch kann ich an der Geschichte der Menschheit vor allem Transportkostensenkung, Informationsübermittlungskosten und, und. Es war aber immer, ging es darum, wie es zwischen Menschen passierte, ob das jetzt dann Telegraph waren, das Internet oder so weiter. Und jetzt, die KI bringt dieses Neue, was jetzt Maschinen auch mal zum ersten Mal mit rein. Das heißt, es ging nicht nur um die Informationsvermittlung an den nächsten Menschen, der das verarbeitet und weitervermittelt, sondern die KI wird jetzt Teil der Informationsverarbeitung und der Entscheidung. Das sind diese KI-Agenten. Und das ist in der Tat, musste schon sehr strapazieren, die Wirtschaftsgeschichte, um irgendwie parallel zu sein. Das ist echt ein richtiger Problem. Wir sind in dieser Zeit dabei. Also wirklich faszinierend und ich bin gespannt, was da kommt.
Ich finde es auch total faszinierend und unheimlich viele Menschen, mit denen ich spreche, finde es ebenso faszinierend. Es geht jetzt genau darum herauszufinden, welcher Bereich wird wie von mir genutzt.
Genau.
Wie bringe ich meine Erfahrung ein? Ich fasse zusammen, du sagst, hey, es ist eine extrem gute Zeit für viele Menschen, auch für erfahrene Menschen, die sollen sich nicht zwingend Sorgen um ihren Job machen, sondern sollen ihre Erfahrung mit einsetzen in Kombination mit allen neuen Tools, die es gibt. Ich glaube, es ist wichtig, für eine Firma zu arbeiten, die du berätst, weil da ist augenscheinlich schon mal ein Knopf aufgegangen oder du hast versucht, den zu öffnen. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Es war ein tolles Gespräch. Ich habe unheimlich viel gelernt. Und vielleicht setzen wir es irgendwann mal fort.
Sehr gerne fortsetzen. Und also vielen Dank. Setzen wir gerne fort.
Wunderbar. Vielen Dank.
Eine Produktion von 4professionell.